Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Mittell und Bautzus. Hallo. Lars Sebastian, einen wunderschönen guten Tag. Schön, euch zu sehen. Wie geht's euch? Wie war eure Woche bislang?
Gut, also kann mich nicht beschweren. Du warst ja diese Woche sogar hier in Frankfurt. Also ich meine, wie soll diese Woche gewesen sein? Grandios.
Ehrlich. Grandios, ja. Okay. Lars, wie ist es bei dir?
Alles gut. Heute ist Freitag, unser Hauptaufnahmetag. Heute geht die Bundesliga wieder los. Also ist dann fast die Welt wieder in Ordnung. Und das, was nicht so in Ordnung ist, sprechen wir ja gleich.
Ja, aber die Börse ist ja im Wesentlichen ganz gut gestartet. Also ich glaube, so übel sieht es bei uns in puncto Stimmung und Laune nicht aus. Aber natürlich gibt es auch noch einiges zu besprechen. Und da würde ich sagen, steigen wir direkt rein. Wir sprechen angesichts der Entwicklung in Venezuela über die Frage, stehen wir vor einer neuen Weltordnung? Daran anschließend behandeln wir die Frage, stehen die US-Ölaktien vor einem Comeback? Wir haben Strategy dabei und fragen uns, ist das die Wende? Novo Nordisk hat zuletzt richtig stark zugelegt. Ist das nachhaltig? Wir haben einen potenziellen Megatrend mit dabei. Die Hörerfrage der Woche kommt von Thomas. ASML, immer noch kaufen, fragt er. Und last but not least, Spotify, geht der Abwärtstrend weiter? Und ja, wo ihr die Hörerfragen einreichen könnt, das wisst ihr ja mittlerweile, www.buy-the-dip.de. Dort gibt's alle wichtigen Infos zu unserer App. Dort gibt's die Section Hörerfragen und da fischen wir, beziehungsweise Sebastian, uns regelmäßig dann die besten Fragen raus. Gut, damit haben wir das Pflichtprogramm abgehandelt. Ich würde sagen, hey, es gibt so viel zu besprechen, steigen wir direkt rein. Venezuela. Was haltet ihr von der Entwicklung rund um Venezuela und inwiefern kann man da halt diese Frage draus entspinnen, stehen wir vor einer neuen Weltordnung? Könnt ihr da ein bisschen Kontext geben?
Wer möchte? Möchtest du, Lars, oder soll ich?
Mach gerne, Sebastian.
Also deine Frage, Timo, ich meine, wir versuchen es jetzt mal in 15 Minuten prägnant auf den Punkt zu bringen, aber die Frage ist ja rund um Venezuela, wie groß man die Schleife ziehen will, bis man zur neuen Weltordnung kommt. Also wenn du mich fragst, das, was wir aktuell sehen, ist etwas, was ableitbar war. Wir hatten das schon vor einem Jahr, vor eineinhalb teilweise diskutiert, dass die USA sich natürlich unter Trump mehr isolieren, mehr zurückziehen, beziehungsweise auch eher ihre eigenen Interessen auch verfolgen. Und das, finde ich, sehen wir gerade in Lateinamerika ganz klar. Da gibt es ja dieses, wird immer wieder referenziert auf die Monroe-Doktrin aus dem 19. Jahrhundert. Das praktisch ist ein bisschen despektierlich, aber der Hinterhof der USA, also Lateinamerika, doch bitte schön im Einflussbereich der USA bleiben soll. Das haben wir jetzt nochmal in puncto Venezuela gesehen. Wenn auch, muss man ja auch sagen, vielleicht kommen wir dann auch noch zu China, Taiwan, zu Grönland. Man muss auch sagen, hier wurde natürlich auch jemand festgenommen, der die Wahlen 2024 relativ plump auch gestohlen hat. Also deswegen ist ja die Weltgemeinschaft jetzt, tut sich ein bisschen schwer, Kritik da zu üben, aber man muss schon sagen, die USA setzen eigene Interessen durch. Und wenn ihr mich fragt, ich sehe, und das ist meine Meinung ja vor einem Jahr schon gewesen, wir sehen eine Aufteilung in Blöcken und wir sehen, wie in jedem Block ein dominanter Spieler einfach beherrschend wird. Und ich würde sagen, wenn man den westlichen Block nimmt, dann versuchen die USA hier der dominierende Spieler einfach zu werden. Also wir sehen durchaus eine Aufteilung hier der Welt. Wir sehen hier auch den Beginn einer neuen Weltordnung. Ich bringe aber mal einschränkend noch mit rein, was vielleicht manchen Hoffnung macht. Donald Trump ist ja in den USA trotzdem gewählt. Das heißt, er hat jetzt noch 3 Jahre übrig. Wir wissen nicht, wer dann kommt. Da gibt's die Horrorgeschichten. Er macht eine dritte Amtszeit, glaube ich persönlich gar nicht. Oder J.D. Vance, aber man muss erstmal die Wahl gewinnen. Also das Rad könnte auch nochmal zurückgedreht werden. Aber wir sehen zumindest jetzt den Beginn einer neuen Weltsicht der USA auf die Welt und eine Aufteilung. Und wir können ja dann noch dazu kommen, was das auch für Anleger bedeutet.
Lars, was ist dein Take dazu?
Ich würde nur den Begriff neu streichen. Also man kann, und im privaten Rahmen mache ich das wahrscheinlich beinahe täglich, Donald Trump eine ganze Menge vorwerfen. Aber dass er ideologisch verbrämt ist, das kann man eigentlich nicht behaupten. Sondern Venezuela, Öl, unser Einflussbereich. Grönland, seltene Erden, brauchen wir. der Mann hat keine versteckte Agenda, sondern, und das ist vielleicht der Unterschied, setzt die Interessen der USA noch offensichtlicher um. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir uns die USA anschauen und im Prinzip, so wie ich es empfunden habe, immer, dann haben wir das auch schon erlebt. Also man hat nur früher andere Dinge draufgeschrieben. Man hat gesagt, wir müssen Kuwait befreien und wir müssen den Irak befreien und wir befreien Afghanistan und so weiter. Die Absichten und die Interessen waren mehr oder weniger immer die gleichen. Und dass man sich in der Vergangenheit auch schon nicht darum geschert hat, was der Rest der Welt denkt, sowohl Alliierte als auch diejenigen, in die man vielleicht in eine Konfrontation eintritt, das ist ehrlicherweise in der Vergangenheit auch anders. Also beide Bush, sowohl Senior als auch Junior, haben da ihre Agenda. Man müsste schon sehr lange überlegen, überhaupt einen Präsidenten zu finden, der man nicht so agiert hätte. Nur bei Donald Trump ist es sehr viel offensichtlicher und es geschieht offensichtlich noch weniger in Absprache mit anderen, sondern man macht und sagt, ja, warum auch nicht, wir können es halt. Also insofern ist die Weltordnung mehr oder weniger eine noch klarere und zu der Blockbildung kommen wir vielleicht gleich noch. Die Handschrift ist noch ein bisschen gröber, aber von einer neuen Weltordnung würde ich hier nicht sprechen.
Legitimiert das Vorgehen der USA quasi ums Eck, das Vorgehen der Russen in der Ukraine, die ja auch gesagt haben, das ist ja unser Einflussgebiet, die Ukraine ist überhaupt kein legitimierter, eigenständiger Staat, und öffnet das jetzt auch Tür und Tor, dass die Chinesen sich dann also auch eigentlich Taiwan einverleiben könnten, weil die USA hätten ja jetzt eigentlich aus moralischen Gesichtspunkten oder aus geopolitischen Gesichtspunkten überhaupt keine Handhabe mehr zu sagen, hey, lass die Finger weg. Also das Einzige, was die USA ja dann sagen könnten, ist, lass die Finger weg, solange wir da noch kritische Infrastruktur haben. Könnt ihr mit dem Gedanken was anfangen?
Hundertprozentig. Also ich würde sogar sagen, ich könnte es mir jetzt natürlich einfach machen mit deiner Frage und sagen, ja, das musst du die Russen und die Chinesen fragen, weil natürlich, wenn die aus ihrer Sicht sagen, ja, das legitimiert das, dann können sie es damit natürlich auch entsprechend rechtfertigen. Ich persönlich sehe es ein bisschen anders, wenn man global drauf schaut. Venezuela und mit Maduro, einem Diktator, und wenn du auch schaust, wo dieses Land, also was mal auch eines der reichsten Länder der Welt war, wie das auch an die Wand gefahren wurde und wie dort Korruption und alles geherrscht hat. Und da hat ja Trump eingegriffen, muss auch sagen, mit einem sehr durchdachten Militär, ja, kann man fast gar nicht sagen, Militärschlag, sondern eher Militäraktion, ohne jetzt auch irgendwie Regime-Change oder sonst was zu machen, sondern man hat halt, wie Lars gesagt hat, auch relativ unverblümt dann gesagt hat, naja, das Öl brauchen wir. Man hat auch nicht gesagt, wir setzen jetzt auf die Opposition, sondern wir nehmen die Machtstrukturen vor Ort und wenn die tun, was wir wollen, dann passt das schon. Aber man hat hier zumindest in einem Land den Präsidenten festgenommen, der sowieso bei den meisten anderen Ländern in Ungnade gefallen ist. Also wenn China Taiwan angreifen würde, und ich persönlich glaube nicht an eine militärische Aktion, ich glaube eher, dass peu à peu wirtschaftlicher Druck aufgebaut wird, aber dann muss China natürlich auch mit starken westlichen Sanktionen rechnen. Ich denke, das brauchen die Chinesen im aktuellen Moment auf gar keinen Fall. Ja, und was Russland angeht, wenn die Russen das so auslegen und sagen, guck mal, was die Amerikaner machen, dann können wir das auch so machen, dann ist das dort auf jeden Fall auch eine entsprechende Legitimierung. Also sagen wir es mal so, das, was die USA tun, die eigenen Interessen zu vertreten, kann woanders natürlich genauso aufgefasst werden, dass man sagt, jetzt können wir aber auch eigene Interessen vertreten in unserem Einflussbereich.
Lars, bevor ich dir das Wort gebe, noch eine Rückfrage, Sebastian. Hätte Europa oder hätte der Westen allgemein dann überhaupt die Möglichkeit, die Chinesen zu sanktionieren? Also mit welchem Recht oder mit welcher Argumentation?
Das ist ja diese Frage, auf Bloomberg war ein langer Artikel auch, dass ja das internationale Recht jetzt mehr oder weniger verloren ist. Aber da muss man sich ja auch fragen in der Vergangenheit. Internationales Recht war Recht, wenn man es gebraucht hat, aber man hat es auch ignoriert, wenn es einfach jetzt fehl am Platze war, weil andere Interessen vorgeherrscht haben. Also gerade auch aus Sicht der USA. Also von daher muss ich sagen, auch die Frage allein, ich will es jetzt so ausschweifen machen, was ist überhaupt noch der Westen? Also wenn, dann hast du die USA und wir sind in Europa so untereinander teilweise zerstritten und dass wir nicht zusammenstehen, dass eigentlich die USA den Westen repräsentieren und wir mehr oder weniger denen folgen müssen. Also kurzum, die USA würden dann wahrscheinlich entsprechende Sanktionspakete schnüren gegenüber China, die wir, ob wir wollen würden oder nicht, mittragen müssten. Also das ist ja auch das Problem, wenn ihr gemerkt habt, gerade in meiner Argumentation mit Blöcken, wir sprechen über Russland, wir sprechen über China, wir sprechen über die USA. Normalerweise würden wir wahrscheinlich über den Iran sprechen, der hat gerade eigene Probleme. Wir haben Saudi-Arabien mit drin. Aber Europa spielt da leider keine große Rolle. Und ich hoffe, dass das sich noch ändert, aber so langsam frage ich mich, wann wir die Verantwortung übernehmen.
Aha, okay, interessanter Gedanke. Lass uns da vielleicht gleich nochmal zurückkommen. Aber Lars, wie siehst du es?
Also Legitimation, also wenn du mich fragst, dann besteht diese Legitimation natürlich nicht. Aber die es ist ja, wir müssen uns ja heute, insofern ist der das, was in der Ukraine passiert, vielleicht schon separat zu betrachten. Es kommt nicht mehr auf Territorien an, sondern es kommt darauf an, was bringt mir wo wirtschaftlichen Nutzen. Und dass Taiwan einen wirtschaftlichen Nutzen hätte für China, ist korrekt. Und das ist vermutlich genau der Grund, warum wir jetzt kurzfristig da nichts sehen werden, weil die Kollateralschäden so hoch werden. Und ich glaube ganz ehrlich, Taiwan wäre schon lange ein Teil von China. Und es geht mir nicht darum, was richtig oder falsch ist oder was ich möchte. Ich glaube, das wäre einfach so, wenn die USA nicht bisher ihre Solidaritätsbekundung im richtigen Moment immer wieder geäußert hätten. Und man kann China vieles vorwerfen, aber dass sie eine lange Historie an militärischen Konflikten haben, das nicht. Aber wie lange wird Taiwan für die USA, für den gesamten Westen und auch für China noch strategisch relevant sein? So lange, wie die überwältigende Mehrheit der Chips von dort kommt. Und wenn die USA ihre Pläne umsetzen, und momentan zweifelt da wohl keiner dran, und ihre eigene Chipindustrie aufbauen, also ich denke, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, in 5 Jahren muss Taiwan sich andere Verbündete suchen, die es nicht geben wird. Und ich glaube aber eben auch, weil das so offensichtlich ist, wird es vorher andere Lösungen geben, vielleicht eine Übergangsphase, ähnlich wie in Hongkong. Ich kann mir schwer vorstellen, dass da Militär einläuft, weil auch China ja gar kein Interesse daran hat, diese Infrastruktur dort komplett zu zerstören. Aber, und das würde ich vielleicht noch mit, für mich ist die große Frage bei all diesen Konflikten, was ist mit Russland? Das ist relativ offensichtlich, worauf sich die USA konzentrieren, auf die westliche Hemisphäre. Das haben sie ja auch wirklich sehr klar, selbst in Territorien kann man sagen, von dort bis dort möchte die USA ihr Einflussfaktor haben. China ist selbst als Land schon riesengroß, wenn man so will, der Block im Osten. Dann haben wir Europa. Europa ist Richtung Osten gewachsen. Und die Frage ist, wie geht man mit Russland um, sodass Russland weiterhin sagen kann, wir spielen hier eine Rolle. Und ja, der Konflikt ist mehr oder weniger ungelöst. Und der stellt sich in Form des Ukraine-Konflikts dar. Naja. Konflikt ist es natürlich, also natürlich ist es ein, mit der Begrifflichkeit, das ist ja immer so, das ist natürlich ein Überfall gewesen. Und natürlich ist hier für mich völlig klar, wer der Aggressor ist. Aber jetzt einfach unter geostrategischen Aspekten. Was ist mit Russland? Wie ist der Ausgang für Russland aus dieser Geschichte heraus? Das ist für mich momentan ungelöst. Denn die Amerikaner haben kein Interesse daran. Wir wissen doch, was sie wollen. Was sie sicherlich nicht wollen, ist jetzt Jahr für Jahr 100 Milliarden plus in die Unterstützung der Ukraine zu stecken, weil der Nutzen der Ukraine für die USA sehr überschaubar ist. Und diese Freiheit, die wir irgendwo, wenn das jemals gestimmt hatte in der Vergangenheit, spielt sie jedenfalls jetzt keine Rolle mehr. Und auch wir werden unsere Freiheit vermutlich nicht am Hindukusch verteidigen. Ich weiß nicht, welcher Verteidigungsminister das war. Das hat damals nicht gestimmt. Ja?
Peter Struck hat das gesagt.
Es hat da nicht gestimmt und es wird in Zukunft wohl auch nicht stimmen.
Die Russen, das ist doch so, dass die halt eigentlich von Chinas Gnaden eigentlich nur ihre Berechtigung haben. Also ich meine, wenn einer die Befugnis oder beziehungsweise die Macht hätte zu sagen, jetzt ist der Ukraine-Krieg vorbei, dann sind das ja eigentlich nur aus meiner Sicht die Chinesen. Weil wenn die sagen, hey, also Junge, du bist jetzt am Ende, also wir kaufen dir nichts mehr ab, kein Öl, wahrscheinlich fließt da auch eine Menge Geld rein über irgendwelche Kanäle nach Russland, also aus China heraus, also dann ist Russland platt, würde ich sagen.
Ich glaube, und das ist gar nicht, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das hinter vorgehaltener Hand, der Staatsfeind Nummer 1 für die USA ist schon lange nicht mehr Russland, sondern ist China.
Ja.
Und das heißt, ein besseres Verhältnis zwischen den USA und Russland schwächt aus Sicht der USA China. Und das ist für mich das Ziel hier.
Das ist auch die ganz klare Analyse. Ich würde es mir aber auch, Timo, nicht einfach machen und sagen, Russland hängt jetzt nur am Tropf der Chinesen. Also wenn man diesen ganzen Krieg auch anschaut, am Anfang haben alle gedacht, Russland greift nicht an. Dann hat Russland angegriffen, dann dachten alle Experten 5 Tage. Jetzt dauert dieser Krieg schon 4 Jahre. Das heißt, da waren viele Fehleinschätzungen drin. Auch Sanktionen, wir machen ein paar Sanktionen gegen Russland und Russland geht in die Knie. Ich erinnere mich noch an Robert Habeck, weil er mir jetzt einfach einfällt, wo er gesagt hat, er hätte schon noch Lust auf ein paar Sanktionspakete. Also Russland ist von sich aus, auch von der Gesellschaft her, viel, viel stärker und anders getrimmt. Aber ja, der Punkt ist valide, dass China, aber auch Indien natürlich lange in Russland Öl eingekauft haben und damit einen Teil der Finanzierung beigetragen haben. Das muss man schon so sehen. Also das ist auch natürlich ein Fakt, aber das ist nicht, man darf nicht erwarten, dass wenn China morgen kein Öl mehr kauft, und im aktuellen Fall ist es sogar so, dass die russischen Exporte in Richtung Indien, also auch da war, Trump hat ja Modi getroffen, da sehen wir, wie es zurückgeht. Wir sehen auch, wie russisches Öl aktuell bei $40 handelt. Und ich sehe auch das, was in Venezuela aktuell passiert ist, vor dem Hintergrund, wenn die USA die Ölindustrie modernisieren. Und das tun sie auch nicht, weil sie das Öl brauchen. Die USA sind Nettoexporteur, die haben genug Versorgung. Aber wenn sie diese Industrie modernisieren, von 800.000 Barrel wieder hochkriegen auf frühere Werte von 3 bis 4 Millionen Barrel, drückst du noch mehr auf den Ölpreis international und machst damit natürlich noch mehr Druck auf Russland, weil China dann beispielsweise woanders Öl wieder einkauft, billigeres Öl. Und also es sind alles geostrategische Dinge, die hier mitspielen aktuell. Aber ich bin voll bei Lars. Die USA haben weniger Russland im Blick, sondern mehr China. Und sie wollen Russland eben nicht in die Arme der Chinesen treiben, was ja lange so ausgesehen hat.
Werbung. Ehrlichkeit, Erfahrung und Kompetenz. Das sind die 3 Eigenschaften, die man sich von Börsenprofis wünscht. Und all das kann ich nicht nur uns dreien zuschreiben, sondern auch Robin Binder. Ihr kennt Robin, er war schon mehrmals bei mir auf meinem persönlichen YouTube-Kanal zu Gast und auch hier bei uns als Podcast-Experte vertreten. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie klar und bodenständig Robin über Private Markets spricht. Robin ist übrigens der Gründer und CEO von Now. Now öffnet dir Zugang zu den gleichen Investments, mit denen auch die Top 1% ihr Vermögen aufbauen und sichern, nur eben verständlich und schon ab 1 Euro. Das Besondere dabei ist die Kuration. Das Investmentteam bei Now schaut sich jeden Fonds an wie ein Family Office und nur wer durch alle Prüfungen durchkommt, wird auch aufgenommen. 6 von 7 Fonds fallen durch. So bleibt nur das Beste übrig. Und ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle, aktuell läuft noch eine besondere Aktion. Now schenkt der By-the-Dip-Community nämlich einen 50-Euro-Anteil für den Partners Group Private Equity Fonds. Dafür musst du nur den Code DIP, also DIP, bei der Anmeldung eingeben und ein Now-Depot eröffnen. Ich habe den Fonds übrigens auf meine persönliche Watchlist mit draufgenommen und mit Now übrigens noch für unsere By-the-Dip-Community etwas ganz Besonderes ausgehandelt. Denn wer über uns ein Depot bei Now aufmacht, erhält zusätzlich einen exklusiven VIP-Kundenservice, also einen besonderen Kundensupport. Geh also jetzt auf investnow.com, also investnao, und sichere dir deinen 50-Euro-Anteil und eine exklusive Kundenbetreuung. Alle weiteren Infos dazu unten in den Shownotes.
Also die chinesische Industrie versorgt ja auch mit Flugzeugteilen, mit Autoteilen, mit verschiedenen Dingen. Und ich denke, da will man versuchen, einen Keil dazwischen zu bringen und Russland eher irgendwie in Richtung des Westens zu schieben. Aber Russland ist auch kein Spielball. Also Russland entscheidet auch selber, was sie machen. Und wir sehen, wie stark Russland sein kann. Und das sage ich jetzt nicht als Russland-Fan, sondern das sage ich jetzt einfach mal als geopolitische Analyse von 4 Jahren Krieg, wo viele, viele Leute und auch Experten vieles unterschätzt hatten.
Lass uns mal rübergehen nochmal zu den USA. Grönland ist vorhin schon als Stichwort gefallen. Ich habe einige Polit-Kommentatoren gelesen, die mehr oder weniger gesagt haben, also das ist dann das Ende der NATO, falls die USA dann tatsächlich also Grönland in ihren Einflussbereich bringen. Also haltet ihr das überhaupt für wahrscheinlich? Das ist Frage Nummer 1. Und Frage Nummer 2, seht ihr das komplett genauso, dass das dann also auch wirklich das Ende der NATO wäre? Und das würde ja wiederum bedingen, dass Europa noch mehr auf sich allein gestellt ist. Und das würde wiederum höchstwahrscheinlich die Folge haben, dass europäische Rüstungsaktien noch weiter hussieren sollten. Also dann wahrscheinlich stärker denn je.
Also aus meiner Sicht wird sich die Frage nicht stellen, weil Trump das macht am Anfang, was er immer macht. Und die einfach vorstellt, das ist das schlimmste Bedrohungsszenario, wenn ihr mit uns nicht kooperiert und das könnten wir machen. Ich bin davon überzeugt und ich traue ihm sicherlich vieles zu, ich bin davon überzeugt, dass es nicht sein Plan ist, in irgendeiner Art und Weise hier gegen dänische Truppen oder irgendwelche anderen oder Grönländer, wo er gerade festgestellt hat, dass sie auf was für schönen Schlitten die fahren und so weiter, hier vorzugehen. Ich glaube aber, dass das, was Trump hier als Absicht formuliert, dennoch passieren wird. Ich meine, sie sind in dem Land schon vor Ort. Sie werden in größerer Präsenz vor Ort sein. Man wird das dann auch freundlich verpacken als mehr NATO-Präsenz. Die USA kommen vielleicht sogar ihren Aufgaben mehr nach. Man wird den Dänen eine ganze Menge, ich meine, es sind nicht so meine dänischen Nachbarn, ja, bekanntermaßen das glücklichste, manchmal nur das zweitglücklichste Volk der Welt, die mit sehr überschaubaren, wenn man sich den Etat der USA anschaut, Mitteln, kann man hier durchaus Grönland begünstigen und die Dänen auch gleichzeitig begünstigen. Ich glaube, es geht erstmal nur darum, um klarzumachen, wir wollen das auf jeden Fall. Und jetzt lass uns bitte eine Lösung finden, die für alle seit Beteiligten so ist, dass sie A, ihr Gesicht nicht verlieren und B, auch wirtschaftlich davon profitieren. Also ich halte das für nahezu in Stein gemeißelt, dass die USA brauchen nun mal, sie wollen völlig unabhängig werden, was seltene Erden angeht. Sie haben selber einige Vorkommen, Grönland hätte aber noch deutlich mehr. Sie stellen das Geld bereit und das wird passieren. Das wird aber passieren ohne Drohgebärden und ohne, dass irgendwo ein Schuss fällt.
Und das würde wiederum ja bedeuten, dänische Aktien long, long, long. Oder, Sebastian?
Kommst du jetzt also, wie kommst du jetzt auf diesen Investment-Case?
Weil, wenn jetzt tatsächlich, die USA müssten dann ja den Dänen auf jeden Fall irgendwie auch was anbieten. Also wenn das jetzt so kommt, wie Lars skizziert hat. Also du kannst ja auch sagen, nee, sehe ich anders. Aber das würde ja bedeuten, dass Novo Nordisk wahrscheinlich, dass da alle Zulassungen dann durchkommen in den USA, dass da halt alles wieder wie am Schnürchen läuft. Dann, dass andere dänische Unternehmen vielleicht irgendwelche exklusiven Zugänge, Steuervergünstigungen, Subventionen, irgendwas bekäme. Oder einfach Aufträge, ganz simpel.
Also zu Novo kommen wir ja noch. Es ist eine interessante These, die du da gerade aufbringst, also dass man den Dänen gegenüber bessere oder niedrigere Regulierung in den USA anbietet. Da müsste ich jetzt aber mal nachschauen, welche dänischen Unternehmen nennenswert Geld in den USA überhaupt verdienen und wo das vorteilhaft wäre. Ich persönlich sehe es eher so, also es wird keinen Angriff auf Grönland geben und wenn es ihn geben würde, ja, dann würde die NATO zerbrechen, dann würden damit die Amerikaner sagen, so what, weil wir sind die NATO, also es ist uns egal, wird aber so nicht kommen. Ich denke, es gibt einen Deal und ich finde ein bisschen interessant auch wieder, dass diese Hysterie immer bei Trump aufkommt. Also Trump macht, was er sagt, aber es kommt nicht immer so krass, wie er es formuliert vorher und ich gehe davon aus, dass in Grönland ist ja der Fall eigentlich, die haben eine Menge seltenen Erden und das sind ja auch große Vorkommen unter dem Kvanefjeld oder so, Gletscher teilweise und da waren frühere Firmen schon mal tätig zum Abbau, so ein Unternehmen aus Australien, was jetzt gerade wieder steil geht, sage ich mal, als Penny Stock und dann wurde das allerdings gerichtlich gestoppt, was ich auch irgendwo verstehen kann, dass die Leute, die dort leben, sagen, naja, wir wollen hier nicht diese dreckige seltene Erdenindustrie, aber dass da einfach Druck kommt und dann in Grönland entschieden wird, okay, wir lassen das zu, dass hier seltene Erden abgebaut werden aus geostrategischen Gründen und dann werden einige Leute damit viel Geld verdienen. Also ich weiß gar nicht, ob man da einen großen Deal mit Dänemark machen muss und meines Wissens ist ja auch Grönland unter Eigenverwaltung, also auch die Grönländer können auch entscheiden, was sie tun. Das wird jetzt nicht nur von Kopenhagen aus komplett ausreagiert. Also von daher, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da der große Deal für Dänemark am Ende rausspringt, aber ich finde deine These interessant. Also ich werde da mal drüber nachdenken.
Lars, kannst du damit was anfangen oder hältst du es auch für?
Ja, also wenn, dann wäre es ja wahrscheinlich eher, ich weiß gar nicht, ob man das so machen müsste, man könnte ja ähnliche Deals anbieten, wie in der Ukraine stattfinden. Also wir geben das, dafür bekommen wir so und so viel Anteil an den Rohstoffen, beziehungsweise so viel dürft ihr behalten, den Rest haben wir. Und wenn man Dänemark beispielsweise an zukünftigen Einnahmen aus der Exploration oder was, weiß ich nicht, 1 oder 3 oder 5%, ja, da wird man schon was finden, anbietet, dann wäre das ja eher vorteilhaft für den dänischen Staat. Und dann so um die Ecke gedacht, müsste man davon ausgehen, dass sich jedem Einzelnen der 4 und ein paar Millionen Dänen dann besser geht, die dann besser konsumieren können, Immobilienmarkt, der allerdings für uns nicht investierbar ist in Dänemark, zumindest nicht als Einzelinvestition. Also dann würde ich eher überlegen, wenn der dänische Konsument glücklich ist, was wird er dann machen? Aber die Dänen sind ja eh schon glücklich. Also wie willst du das noch steigern? Ja,
liegt das, Lars, am Immobilienmarkt? Also ich wusste nicht, dass der dänische Immobilienmarkt für uns nicht investierbar ist, aber vielleicht wollen die keine missmutigen Deutschen dort haben und deswegen sind sie so glücklich.
Das ist auch, sie wollen aber missmutige Deutsche gerne in den Ferien haben.
Temporär.
Die sollten nur nicht. Und das macht natürlich auch Sinn, die dänische Küste sowohl auf der Ostsee als auch auf der Nordseeseite. Man kann sich ja vorstellen, was mit diesen Tausenden von Häusern mit Wasserblick und direkt in den Dünen passieren würde, wenn sie den Immobilienmarkt geöffnet hätten. Also es gibt Sonderzulassungen. Ich glaube, im letzten Jahr waren es, da muss man besondere Beziehungen zum dänischen Staat haben. Hier gibt es ja auch dänische Schulen. Du sprichst also Dänisch. Also ich glaube, es sind 300 oder 400 Häuser pro Jahr gehen dann auch an Nicht-Dänen. Ansonsten ist der Markt dicht. Deswegen, wenn man googelt, die sind vergleichsweise günstig, man kann sie aber nur kaufen, wenn man dann auch tatsächlich nach Dänemark zieht.
Ja, ich gucke mich trotzdem mal nach dem ETF um. Der hat ja auch hier der OMX Kopenhagen.
Aber brauchst du den überhaupt? Ist nicht, also ich habe jetzt nicht geguckt, aber ist Novo nicht immer noch 50%
Also wenn du Novo und Maersk kaufst, dann glaube ich, es gibt ja auch in Dänemark die statistischen Daten, Wirtschaftsdaten, ex-Novo, ex-Maersk. Weil wenn du so zwei, drei dänische Unternehmen rausnimmst, ich glaube, Lego ist auch noch riesengroß, die sind aber nicht an der Börse notiert, die brauchen kein Geld. Ja. Jetzt mit ihren Nein, das war gestern, ich habe es verpasst. Ach, Mist, die haben doch jetzt Smart Bricks. Und ich glaube, gestern war das Opening. Ich wollte mir direkt das bestellen. Also ich glaube, es bedeutet einfach nur, dass die Steinchen auch leuchten. Aber ich hab das Opening. Die waren auf der Las Vegas, auf der Messe. Also was für ein erfolgreiches Unternehmen.
Ja. Da kannst du dir auch LSD reinhauen, dann leuchten die Steinchen auch.
Du meinst LSD statt LED?
Ja, genau. Okay. Genau.
Ich denke, ja, das stimmt. Nach. Also Novo Nordisk ist tatsächlich super, 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 super groß gewichtet. Aber ja, hier ist erstaunlich viel drin, was man kennt. Also Vestas, Ørsted, Maersk, die Danske Bank. Ja. Ja, ist eigentlich schon interessant. Naja, egal. Lass uns mal rübergehen zu, wenn wir jetzt gerade schon bei Aktien sind, zu US-Ölaktien. Denn da könnte man ja jetzt berechtigterweise auch die Frage stellen, hey, so Exxon und so weiter, das müsste doch jetzt eigentlich Richtung Norden gehen ohne Ende. Aber ja, wie seht ihr es?
Ja, also ich kann gerne mal anfangen. Die initiale Reaktion wurde meines Erachtens zu Recht wieder abverkauft. Weil erstmal sprechen wir über einen Markt. Das werden die meisten mittlerweile schon wissen. Ich fasse es mal zusammen. Die Schätzungen gehen von 50 bis 150 Milliarden, die man allein erstmal investieren muss in Venezuela, um diese völlig marode Infrastruktur wieder aufrecht aufzubauen. Und das wird vermutlich auch nur mit staatlichen Zusagen funktionieren. Diejenigen, die Raffinerien, eine Valero zum Beispiel, die dieses recht teure Schweröl dann in seine Einzelteile runterbricht, dass wir es dann auch verwenden können in Form von Diesel und Benzin und so weiter. Das sind recht offensichtliche Profiteure, aber man muss halt wirklich die Frage stellen, wie lange es dauert, bis über die aktuell bestehenden 800.000 bis 900.000 Barrel, die im Übrigen, apropos, bisher China gekauft hat, die gehen natürlich jetzt nicht mehr nach China. Das macht strategisch schon Sinn, weil es im Gegensatz zu dem ähnlich teuren kanadischen Ölsand eben direkt über die Golfküste angelandet werden kann und da weiterverarbeitet werden kann. Aber nochmal, das dauert Jahre. Und die Börse nimmt normalerweise nicht vorweg, wenn Unternehmen in 3, 4, 5 Jahren dann zusätzliche Umsätze generieren, sondern konzentriert sich auf die nächsten 6 bis 12 Monate. Für mich ist es eher, und deswegen bin ich gespannt, wie tatsächlich die USA mit Venezuela, übrigens ein Land, welches ihnen jetzt nicht gehört. Das muss man auch mal, es klingt immer so, als hätten sie einen Bundesstaat dazu gewonnen, einen sehr großen dann allerdings. Also es gibt schon auch noch in Venezuela eine Regierung, aber dass sie Kontrolle über die Ölreserven haben, davon darf man jetzt ausgehen, wie sie sich da entscheiden. Und Sebastian hat es vorhin gesagt, oder angedeutet, was da zukünftig alles kommen kann. Die Frage ist, ob es wirklich darum geht, diese gesamte Infrastruktur wieder aufzubauen oder einfach zumindest erstmal die Hände drauf zu haben, den Einfluss zu haben, als Optionalität, die China damit flöten geht. Denn China ist und wird, einfach weil sie es selber nicht haben, immer Nettoimporteur sein von Öl. Und ja, ich glaube, es geht mehr darum, klarzustellen, wer hier den Einfluss auf das Öl hat, ob hier wirklich mit Hochdruck das Ganze jetzt ausgebaut wird. Nochmal, es ist recht teures Öl und von daher haben wir auch im Ölpreis nicht gesehen, dass die Kurse jetzt massiv eingebrochen sind. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen, ob das hier der Boden ist im Ölmarkt, gerne erstmal nochmal eure Einschätzung dazu.
Ja, ich würde sogar noch einen kleinen Schritt weitergehen. Also du hast es richtig eingeordnet mit den Ölproduzenten. Da war ja zuerst der Hype, dann die Raffinerien. Und wenn jemand davon profitiert, aber auch da sind wir auf der Zeitachse noch ein Stück entfernt, dann sind es die Ölservice-Ausrüster, weil die werden als erste investieren. Aber bevor die überhaupt investieren, muss erstmal eine Regierung in Caracas sein, wo Investoren sagen, okay, das passt Pi mal Daumen so, dass wir schon mal was reinschieben, aber vielleicht nicht 100 Milliarden Dollar. Also es sind jetzt, ich habe einiges gelesen, die ersten Hedgefonds werden im März, im April Richtung Caracas reisen, sich das mal anschauen. Die Investoren werden dann auch kommen. Und da wird ausgelautet, wie ist die Regierung, wie freundlich ist die uns gegenüber gesinnt, wie einfach ist es dort was aufzubauen, zu gründen, wie sind so halbwegs die Rechtsverhältnisse. Ich meine, denen ist schon klar, dass sie wahrscheinlich jetzt nicht auf ein Rechtssystem, wobei da kann man auch wieder wunderbar drüber streiten, wie in den USA oder Europa treffen. Aber man muss schon irgendwo sagen, okay, wir versenken jetzt nicht 5 Milliarden für nichts, sondern man braucht eine gewisse Sicherheit. Also das muss geklärt werden, dann fließt das Geld und dann kommen die Ausrüster. Also hochspekulativ wäre eigentlich Venezuela ein bisschen zocken will, aber da ist gerade schon einiges im Gange. Das sind die venezuelanischen Staatsanleihen. Also da hat keiner mehr damit gerechnet, dass die irgendwann mal was bezahlen. Da geht gerade einiges ab. Das ist allerdings jetzt 0-0-0 Empfehlung oder irgendwas, sondern das ist eher so ein spannendes Marktsegment, wo wirklich einige sich tummeln. Aber das wäre so das Erste, im Staatsanleihenmarkt reinzugehen und zu gucken, ob die überhaupt mal wieder irgendwas bezahlen. Sie dürften teilweise auch nicht bezahlen wegen Sanktionen. Aber das wäre so der allererste Schritt, wo sich was tut. Und dann erst ein ganzes Stück später, wenn eine Regierung sich freundlich zeigt, dann kommt Geld und dann kommen die Ölservice-Ausrüster, dann kommen die Ölfirmen und dann kommen die Raffinerien ins Spiel.
Und da habe ich noch einen Gedanken, Timo, bevor ich mich deine Einschätzung sehr interessieren würde, dazu äußern. Wir sprechen über Venezuela. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal von euch jemand in Venezuela war. Da musst du quer durchs ganze Land, musst du diese Pipelines legen, du musst die Infrastruktur bauen. Und es ist ja nicht, weißt du, das muss man sich ganz anders vorstellen. Da sind Milizen, da sind Guerillas. Und die behaupten dann hier einfach mal diese 50 oder 100 Kilometer, das ist hier unter unserer Kontrolle, völlig egal, was da in Caracas gemacht wird. Und sowas dann aufzubauen und über Jahre bedeutet wahrscheinlich in der Realität auch, du hast ständig irgendwelche lokalen Konflikte, die halten sich ja an gar nichts, die halten sich an den Meistbietenden in der Regel. Aber das ist gar nicht so einfach. Da mitten in so einem Land, das wäre nicht das erste Mal, dass man in Südamerika überschätzt, wie schnell man wohl hier Veränderungen herbeiführen kann und unterschätzt, was da für ja auch militärische Dynamiken in so einem Land wirken. Und von daher, also das wenn, dann ist es für mich eine sehr, sowohl der Aufbau, in Anführungszeichen Venezuelas, als auch konkret der Aufbau der Infrastruktur, ich kann es vorwegnehmen als Fazit, wenn, dann ist es eine spekulative Wette und es muss eine sein, die man dann über Jahre aufrechterhält oder von dem man hofft, dass das Narrativ jetzt noch ein paar Wochen trägt. Denn dass wir jetzt, dass das eins der großen Investmentthemen wird, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Deswegen ist auch aus meiner Sicht die Auswirkung auf den Ölpreis sehr, sehr begrenzt.
Also ich bin total bullish für die Ölausrüster, ehrlicherweise. Also ich glaube, das ist so ein Ding wie Kriegsausbruch in der Ukraine und quasi Rheinmetall. Also das sehe ich so, dass also wenn eine Halliburton, Schlumberger, ja wahrscheinlich auch eine Baker Hughes, also ich glaube, das sind potenzielle Multibagger in den nächsten Jahren. Einfach, ja.
Du hast vollkommen recht, weil diese Werte sowieso gehandelt werden, als ob nirgendwo. Und du musst im Rest der Welt, im wichtigeren Rewest, muss die Infrastruktur auch wieder aufgebaut werden. Deswegen wollte ich nur schon mal sagen, ich teile deinen bullischen Ansatz dieser verhältnismäßig günstigen Werte.
Und genau, aber ich glaube, dass Venezuela der Startschuss dafür ist. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns, weil du gehst nicht daher und entführst einen Staatspräsidenten, was ja so wie, also das ist, ich meine, was das für ein Akt ist, das ist ja erstmal wow, das machst du nicht, wenn du halt dir nicht wirklich ganz konkret davon erhoffst, wahrscheinlich auch einen Masterplan in der Schublade hast, wie du halt all die Probleme, die ihr jetzt in Venezuela angesprochen habt, löst. Also das heißt, du wirst da wahrscheinlich dann, wenn es da Milizen gibt, dann wirst du da selber auch Truppen irgendwie hin entsenden, die dann zumindest, also dass du ein großes Abschreckungspotenzial hast. Also ich glaube, das ist jetzt so, als hätten die USA tatsächlich Venezuela eingenommen und würden jetzt halt dafür sorgen, dass sie dort entsprechend wirklich sich das Öl entsprechend sichern. Weil ich glaube, du entführst keinen Staatspräsidenten, nur weil du China ein paar Öllieferungen abgraben möchtest. Also ich glaube, das macht man nicht. Und das Zweite ist, ich meine, ich habe erst gedacht, eine Nu Holdings, die steht 20% tiefer. Die eröffnet mit einem riesen Gap nach unten in der Woche. Ist überhaupt nicht so passiert. Also das wurde vom Markt überhaupt nicht als, das ist ja eine Aktie, die in Brasilien notiert, die aber auch in Kolumbien, also Nachbarland von Venezuela, aktiv sind. Und dort kann man jetzt sagen, gut, da sind die Umsätze noch nicht so groß, aber normalerweise, wenn das jetzt vom Markt als eine große Destabilisierung für die komplette Region aufgefasst werden worden wäre, dann hätte das unmittelbar die Nu Holdings aber sowas von komplett zerlegt, hat es nicht. Und die Reaktion, klar, da ist jetzt natürlich viel spekulatives Kapital draufgesprungen. Super smarter Move, einfach dann zu sagen, hey, Long, die Venezuela-Anleihen, okay, die standen ja sowieso so tief. Klar, jetzt muss man nochmal gucken, das wird wahrscheinlich vieles davon wird wieder abverkauft. Aber ich glaube, da gibt's, also so wie die Märkte jetzt in den letzten Tagen das Ding gespielt haben, finde ich, ist das nicht nur eine Eintagsfliege und tatsächlich könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch in einen der Werte zu investieren. Vielleicht sehe ich es zu bullisch, vielleicht sehe ich es zu rosig, vielleicht unterschätze ich die Risiken, aber ich bin davon überzeugt, dass eine Halliburton, ein No-Brainer ist. Und nicht nur, weil Ölanlagen sowieso ausgerüstet werden müssen.
Also die Bullishness, ja, nennen wir es mal so.
Bullishness.
Für die Ausrüster kann ich nachvollziehen. Ich finde es aktuell noch etwas zu früh. Ich würde da noch warten. Ich würde dir aber widersprechen. Ich glaube nicht, dass es den großen Masterplan für Venezuela gibt. Man hat Nicolas Maduro festgenommen, man hat ihn einem Richter überstellt, aber man hat dann auch weiterhin die Machtstrukturen, also wenn du dich mit Venezuela beschäftigst, auch der Verteidigungsminister ist extrem mächtig. Man hat das gelassen, hat gesagt, also wenn ihr auf uns hört, dann, und wenn wir das Öl bekommen, dann könnt ihr da mehr oder weniger wahrscheinlich weiterwursteln. Also ich glaube nicht, dass es da den großen Masterplan gibt und auch die Absicht in der US-Administration, einen Regime-Change zu vollenden oder zu vollziehen, weil das hat in der Vergangenheit immer sehr böse für alle Beteiligten fast geendet. Aber was die Ausrüster angeht, bin ich bei dir, glaube aber, es ist jetzt noch ein bisschen zu früh. Ich könnte mir denken, da kommen in den nächsten 2, 3, 4 Wochen wieder Ernüchterung rein, weil dann gibt es mal eine schlechte Meldung. Dann sagt Trump, er muss nochmal rein oder irgendwas. Also kurzum, das Umfeld, dass da schnell Geld fließt, das sehe ich jetzt noch nicht. Aber ich bin positiv gestimmt für die Ausrüster. Aber ich würde jetzt noch nicht reingehen.
Ja, dann setze ich mich zwischen euch. Ich könnte eine strategische Position, wenn ich nicht schon im Ölsektor investiert wäre, in die Ausrüster genau jetzt auch rechtfertigen. Nur nicht aus dem gleichen Grund wie Timo. Ich glaube nicht, dass Venezuela so schnell die große Story wird, weil irgendeiner muss das auch bezahlen. Die Ausrüster woher soll das kommen? Denen ging es in den letzten Jahren nicht so gut, weil keiner mehr in die Infrastruktur investiert hat. Das heißt, das werden die nicht mit ihren eigenen Cashflows stemmen. Und die USA haben reichlich viele Projekte parallel. Nichtsdestotrotz, Energie und Energiehunger ist das große Thema. Und das wird auch den Ölmarkt betreffen. Und das Öl, selbst wenn es jetzt schon eingerechnet werden sollte, was da aus Venezuela irgendwann mal kommt, dann drückt das den aktuellen Ölpreis einfach deshalb nicht, weil es nicht günstiger ist als 55 bis 60 Dollar. Und wenn man neue Investitionen mit reinrechnen würde, schon mal gar nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass das ein Downer ist für den Ölpreis. Und das ist ja auch nicht ganz neu. Über eine Überraschungs-Asset-Klasse 2026 könnte sein, dass wir den Boden zumindest mal im Ölpreis gefunden haben. Dass der sich jetzt verdoppelt, erwarte ich nicht. Und da reicht ein kleiner Funke, im wahrsten Sinne des Wortes, um bei diesen ganzen Ausrüstern mal einfach dafür zu sorgen, dass das auch das spekulative Kapital da reinfließt. Denn nicht nur in Venezuela ist nichts mehr oder wenig in die Infrastruktur investiert worden. Das sind überwiegend onshore wie offshore alte Anlagen. Und ja, man erwartet es schon ein bisschen länger. Aber wer hier 1-2 Jahre Zeithorizont mitbringt, vielleicht wird es auch weniger sein. Ich sehe hier auch ein eher asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis.
Und ich würde es als aktive Position, also als mittelfristige aktive Position, so müsste man das umsetzen, denke ich. Also das ist natürlich jetzt nichts, womit man dann also auch, dafür ist das halt, schaut euch mal die Aktienkurse in der Vergangenheit an. Also da muss man halt auch irgendwann wieder Gewinne realisieren. Und so ist das übrigens ja eigentlich auch bei der Strategy. Ich denke, da sind wir uns auch einig, dass das keine Buy-and-Hold-Aktie ist. Naja gut, jetzt kriegt man sie bei, ich weiß gar nicht, 140, 150 Dollar, glaube ich. Ja, die Strategy, haben wir hier eine Wende? Und wenn ja, womit ließe die sich verargumentieren?
Also 166 Dollar kriegst du, Sir. Wir haben sie ja mit reingenommen, weil es gibt ja für alle, die Strategy-Aktionäre sind, großartige News, auch wenn ich dann wieder ein bisschen Wasser in den Wein kippen muss, aber Strategy bleibt erstmal in den MSCI-Indizes. Da war ja die Diskussion, ob MSCI als Indexbetreiber sogenannte DATs, das sind Digital Asset Treasuries, also Unternehmen, die eigentlich kein operatives Geschäft mehr haben, sondern nur in Anführungsstrichen, bevor ich mir jetzt gleich wieder Feinde mache, Bitcoin kaufen und damit die in der Bilanz halten und Leute können dann halt die Aktien kaufen und mit einem entsprechenden Fremdkapitalanteil entsteht ein Hebel. Aber das ist jetzt erstmal, und das ist wichtig, temporär vom Tisch. Also ich habe viel gelesen, Strategy, die Gefahr ist vorbei. Es ist eine temporäre Entscheidung von MSCI. Also man behält sich da offen und man behält sich da entsprechend vor, dass man da auch nochmal die Meinung wieder ändern könnte in der Zukunft. Also von daher, ich muss sagen, den Aktienkurs hat es jetzt nicht interessiert. Wenn ich mir jetzt gerade auf die Strategy-Aktie mal reinschaue, ist jetzt aktuell in der Vorbörse bei, also am Freitagmittag bei 166 Dollar. Der Riesenanstieg war da jetzt nicht drin mit positiver Reaktion. Also ich erkläre mir das auch ganz normal so, solange Bitcoin nicht wirklich steigt, funktioniert das Geschäftsmodell von Strategy einfach nicht. Und das ist so der Haupttreiber. Aber würde Strategy ausgeschlossen werden von MSCI, dann kommt halt nochmal ein krasser Faktor drauf, weil dann fliegt ja Strategy automatisch aus den ETFs und allem raus, die die Indizes abbilden. Also von daher, Markt hat es jetzt nicht sonderlich interessiert, ist jetzt nicht auch unbedingt so ein super positives Zeichen für die Stimmung bei Strategy.
Okay, also MSCI, wenn ich dich richtig verstanden habe, behält sich das Recht weiterhin vor. Also das heißt, das ist einfach noch gar nicht in trockenen Tüchern.
Na, für den Moment ja, aber es ist vertagt. Also Michael Saylor hat in einem früheren Interview auch mal gesagt, wir müssen das MSCI nur richtig erklären, aber MSCI sagt halt, naja, ein Unternehmen, was eigentlich kein operatives Geschäft hat und nur Dinge aufkauft, damit man das abbilden kann als verkappter ETF oder was auch immer, da überlegen die, ob das überhaupt in so einen Index reingehört. Also für den Moment ist die Gefahr gebannt, aber sie ist nicht vorüber.
Okay. Vielleicht einer der Gründe, warum Sie gerade gesagt haben, Sie wollen ja jetzt noch mehr sein als nur die Bitcoin Treasury Company und Beratung mit reinnehmen und Softwareimplementierung und. Ich habe da einen ganz klaren Take bei Strategy. Für mich ist das wenn man so will, ein Late-Cycle-Play. Das heißt also, wir haben gelernt, Strategy ist eindeutig kein Bitcoin-Substitut. Viel zu schwach dafür. Ist auch logisch, weil so viel Hebel drin steckt. Mittlerweile, und das ist wahrscheinlich das Beste, was man drüber sagen kann, ist von grenzenloser Euphorie ist jetzt jeder überzeugt, dass Strategy eine ganz furchtbar schlechte Idee wäre. Das ist schon mal die Basis für eine Bodenbildung. Aber wie es eben schon angedeutet wurde, ich müsste die Bodenbildung in Bitcoin erst sehen. Und die ist einfach noch nicht da. Solange wir nicht, ich schmeiße jetzt mal eine Marke im Raum, mindestens die 96.000 US-Dollar übersteigen, im weiteren Verlauf dann die 102.000 US-Dollar. So lange können wir auch noch mal eine Abwärtsstrecke sehen.
Ganz kurze Unterbrechung, aber das neue Jahr beginnt ja immer mit guten Vorsätzen. Und einer dieser Vorsätze könnte ja sein, vom Zuhörer zum Abonnenten zu werden. Deswegen lasst auf euren bevorzugten Podcast-Plattformen ein Abo da. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir eine neue Folge von By the Dip online stellen, auch mal außerhalb der Reihe, gerade in turbulenten Börsenzeiten. Das war's auch schon mit der Durchsage. Viel Spaß mit der weiteren Folge.
Und ja, freudenvoll habe ich gelesen, dass Lynn Alden gesagt hat, der Boden könnte drin sein. Die Dame hatte oft recht und ich freue mich, wenn es diesmal wieder so ist. Aber rein technisch muss man sagen, es sind immer nur kleine Erholungen und dann kommt wieder eine Schwächephase. Und dementsprechend würde ich Strategy als, ja, als Zock oder als aktive Position erst dann in Betracht ziehen, wenn der Boden drin ist. Und das würde wahrscheinlich auch bedeuten, dass Strategy schon eine Nummer höher stände. Kurzum, mein Setup wäre ein Wochenschlusskurs oberhalb von 190 US-Dollar. Den fände ich spannend in Strategy. Dann sehen wir wahrscheinlich ziemlich schnell auch einen Sentimentwechsel. Dann könnte ich mir eine Rallye vorstellen, ziemlich schnelle Rallye sogar in Richtung 300 Dollar, was ja dann schon mal 50% wären. Aber darunter werde ich die Aktie nicht anfassen. Sollte Bitcoin nochmal schwächer gehen, dann wird Strategy das wahrscheinlich ja doppelt und dreifach entsprechend in etwa des Hebels auf der Unterseite nachbilden.
Mein Setup wäre Strategy gar nicht kaufen.
Ja, das kann man
sondern auch Bitcoin entweder direkt oder mit Hebel 2 bis 3, weil dann sparst du dir diesen ganzen Strategy-Ärger in Anführungsstrichen und während deines Trades die negative Überraschung, dass MSCI ums Eck kommt und sagt, ah, wir nehmen sie doch raus, weil dann, egal wie Bitcoin läuft, hast du bei Strategy wieder ein aktieneigenes Problem. Also das sollte man auch im Hinterkopf behalten, dass da immer wieder so ein Damoklesschwert mitschwingt.
Ist ein Punkt.
Ja, ich finde es eigentlich auch spannend, aber ja, ich kann, also Sebastian hat definitiv einen Punkt, kann ich nachvollziehen. Also das macht's wirklich unattraktiv. Ich habe auf die Charttechnik gar nicht so sehr geschaut, aber ich habe da auch gedacht, das ist eigentlich eher auch, ja, nicht ganz eine asymmetrische Wette, aber das ist schon mit einer kleinen Positionsgröße, finde ich das sogar schon auf dem aktuellen Niveau vertretbar. Allerdings habe ich dann gedacht, ja, Moment, was wäre, wenn jetzt wirklich etwas Kurzfristiges in puncto Grönland passiert? Also das könnte vielleicht, das wäre aus meiner Sicht vielleicht irgendwie ein Risiko, was dann insgesamt das Risk-on-Sentiment vielleicht nochmal ein bisschen insgesamt trüben würde. Und dann ist Strategy halt auch schnell bei 115 Dollar, ne? Also das war so mein Gedanke dabei. Aber ja, ich kann alles nachvollziehen, was ihr gesagt habt. Ich muss nochmal drüber nachsinnen. Weil eigentlich
Im Zweifel nimmst du Metaplanet.
Ja, gut, klar. Ja, stimmt.
Die sich vom Tief, glaube ich, um 50% schon erholt haben.
Ja.
Ja, stimmt. Da hat man immer gesehen, die haben ja so einfach Tageskerzen um 15% nach oben hin ausgebildet und so. Das ist halt einfach krass. Ja, gut. Okay, Strategy abgehakt, Novo Nordisk. Die haben auch ein paar ganz gute Tageskerzen ausgebildet zuletzt. Also um die 20% müssten die jetzt gewonnen haben. Warte mal, ich schaue noch mal ganz kurz nach und kann es hier jetzt gerade nicht sehen.
Ich habe hier den Chart in dänischen Kronen. Also wenn ich jetzt mal so die Tiefs nehme von November, dann sind wir schon über 30% nach oben gelaufen. Wenn ich jetzt mal in dänischen Kronen Beginn des Jahres nehme, dann haben wir fast 17%. Also für jemand wie dich, der die These vertritt, der mich sehr anschließen kann, das hatte ich dir diese Woche ja nochmal bei einem Weinchen bestätigt, dass sich Novo in diesem Jahr verdoppeln wird. Also sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, was wir da als Jahresstart haben.
Ja, definitiv. Lars, deine aktive Position, die ist ja wahrscheinlich dann auch sehr gut angesprungen zuletzt, ne?
Ja, ich habe sie insofern als Zockerposition. Ich habe vor 6 Tagen ein Video dazu gemacht. So macht die Aktie 100% in 2026, also vor 6 Tagen, vergangenen Samstag dann. Das war ganz, ganz guter Call, weil die Aktie dann tatsächlich relativ schnell gestiegen ist, ja ab seit Montag. Ich glaube, hier sind 2 Effekte oder sogar ein Effekt ganz ausgeprägt. Deswegen auch als Investierter, und ich möchte auch an der Stelle nochmal sagen, ich habe es auch unter das Video geschrieben, dass ich ein Drittel, weil ich hatte hier einen relativ engen Stop, der lag bei 280 Kronen in etwa und dementsprechend war mein Hebel, ja, zum Kaufzeitpunkt war der über 5. Das heißt also, diese Zertifikateposition war dementsprechend über 50% im Plus und da habe ich ein Drittel mal mitgenommen. Schadet ja nichts, weil ich glaube, dass bei Novo Nordisk, obwohl die Aktie ein Schwergewicht ist, schon dieser Effekt ein bisschen zum Tragen gekommen ist, dass wirklich alles, was an Schwäche da war, zum Jahresausklang dann hier nochmal eingeflossen ist. Niemand wollte die Aktie dann noch kaufen, was auch impliziert, jeder, der verkaufen wollte, der wird das dann auch zum Jahresabschluss gemacht haben. Insbesondere auch dort in den Ländern, wo das Tax Loss Selling ist ja nicht nur in den USA so, dass man also auf, wir machen das ja nicht. Das heißt, wir können unsere Gewinne, Verluste ja mit ins neue Jahr nehmen. Aber in vielen Ländern ist es eben so, dass du auf zum 31.12. dann deinen Verlust oder Gewinn realisiert haben musst. Sprich, alles, was negativ war, war zum Jahresende drin in Novo Nordisk. Die Aktie hat trotzdem keine neuen Tiefs gemacht. Naja, und wer sagt dir, bei der Story möchte ich jetzt dabei sein? Weil die Aktie schlicht, auch wenn sie in einigen Punkten hinter Eli Lilly hinterherhängt, echt richtig, richtig günstig war und fairerweise immer noch ist. Aber das muss man auch dazu sagen, wenn man die vor ein paar Tagen oder vor zwei Wochen nicht haben wollte, 30% oder 25% tiefer, ehrlich, man sollte sich von steigenden Kursen dann auch nicht zu sehr anziehen lassen und sagen, naja, jetzt will ich sie aber auch haben, jetzt startet ja die Rallye. Das ist so der Klassiker, deswegen gibt es oft nach so einer Rallye nochmal eine Korrektur, weil die dann wieder rausgeschüttelt werden. Also sich seinen Plan vorher zu formulieren und dann dran zu halten, das macht durchaus Sinn.
Ja, die Aktie ist tatsächlich, wenn man, egal welches Multiple man anlegt, KGV, KCV, KUV, sogar in puncto Dividende, im historischen Schnitt alles, jede einzelne Kennzahl unterm historischen Schnitt aktuell. Also
und nicht nur, dass man, ich habe es im Video gesagt, okay, es war zu lang, 30 Minuten, aber es ist ja auch eigentlich ein Podcast gewesen. Davon waren eigentlich 20 Minuten oder 25. Sebastian denkt, da mache ich 3 draus.
Ich dachte mir, das ist doch die Standardlänge bei deinen
Videos. Nee, also. Ich versuche unter 30 Minuten zu bleiben.
Bevor es überhaupt losgeht.
Ja, genau. Und bis dahin habe ich nur meine Sachen, meinen Schwank erzählt, und weil ich bei Friseur war. Nee, also das war fundamental begründet in dem Fall, nicht Charttechnik, weil das natürlich auch im Podcast nicht so leicht darzustellen ist. Und diese es wird einfach so getan, als ob sie in allen Punkten ihren Wettbewerbern unterlegen sind. Und das ist einfach eine Übertreibung. Eli Lilly hat eindeutig, deswegen hat dieses Unternehmen ja auch mehr als doppelt so hoch bewertet, die bessere Wachstumsstory. Und hatte ja auch in einigen Bereichen eben auch die bessere Wirksamkeit. Sie haben bessere Verfügbarkeit gehabt. Wir dürfen nicht vergessen, die große Novo Nordisk Malaise entstand nicht, weil keiner das Produkt haben wollte, sondern entstand, weil Novo Nordisk den Anfangsschub nicht bedienen konnte und zu wenig hatte. Das kann nämlich auch ganz schön blöd enden, wie wir mittlerweile wissen. Aber mit der oralen Vergabe, da haben sie eine bessere Wirksamkeit. Noch dazu kommt Eli Lilly mit seinem Konkurrenzprodukt erst im März oder April auf den Markt. Also es ist nicht so, dass das Unternehmen jetzt in allen Belangen unterlegen wäre. Und meines Erachtens spricht das einfach dafür, dass hier ja zumindest die Chance eines Re-Ratings besteht auf ein normales Niveau, nicht auf die Übertreibungsphase. Das würde schon reichen für vom Tief aus, nicht von hier aus 50, eventuell auch 100%.
Wenn ich das ganz kurz noch vertiefen darf, genau was du ansprichst, Lars, das ist nämlich der Punkt, den ich hatte. Novo hat es in den USA auf Deutsch gesagt verkackt, weil sie da waren mit einer Abnehmspritze und dann nicht liefern konnten. Dann kam Eli Lilly, dann kam Hims & Hers und dann wurde ihnen einfach die Butter vom Brot genommen. Und jetzt haben wir nochmal die Chance, dass sie reingehen, auch mit einem Kampfpreis $149 für die Monatsration. Wenn du versichert bist, sogar bis zu $25 im Monat. Da frage ich mich als Aktionär, aber da will ich mal ein paar Zahlen dann sehen, wie groß die Marge sein wird. Aber man kann den Markt komplett überschwemmen, komplett aufrollen und brutal Marktanteile gewinnen, bis Eli Lilly am Start ist. Wenn es ihnen das jetzt wieder nicht gelingt, dann sehe ich diese Chance auch gleichzeitig als großes Risiko gegen Mitte des Jahres. Aber da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Aber Novo darf jetzt nicht wieder in den USA wirklich ins Hintertreffen gelangen, sondern sie müssen jetzt alles mit ihrer Wegovy-Pille überschwemmen.
Also Klassiker ja. Wäre eigentlich, wenn man dann Unternehmensfehler anschaut, dass sie zu viel produzieren, ehe sie zu wenig produzieren. So, aber vergessen wir nicht, der Marktstart in anderen Regionen kommt ja erst noch. Und es gibt auch noch ziemlich viele unerschlossene Regionen. Es wird immer Wettbewerb geben, aber aus Gründen, die man gerne gesellschaftskritisch erörtern kann, ist das nun mal ein ziemliches Boom-Produkt.
Mhm. Ja. Ja, also leider alle drei bullish. Wir müssen mal wieder Thierry einladen, dann kann der uns den Bear-Case nochmal erklären. nein, das war jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt, aber das ist ja immer gut. Also quasi diese unterschiedlichen Sichtweisen. In dem Fall, glaube ich, bei der Novo Nordisk, Ja, ich könnte mir jetzt irgendwas aus den Fingern saugen, aber ja, ich will jetzt auch nicht meinen eigenen Bullcase hier konterkarieren, weil ich denke, die Argumentation habe ich ja vor 2 Wochen, 3 Wochen hier schon kundgetan. Also lass uns mal rübergehen zum nächsten Wert. Ja, wir haben einen potenziellen Megatrend mit dabei. Sebastian, den hast du mitgebracht, ne?
Ja, den können wir auch schnell behandeln, aber ich beobachte ja sehr, sehr viel, was in den USA vor sich geht, weil alles, was da passiert, egal ob gesellschaftlich, am Finanzmarkt oder konsumtechnisch, früher oder später schwappt das eh alles zu uns. Und in den USA sind ja die sogenannten Prediction Markets momentan Boom-Thema. Also für alle, die davon noch nie gehört haben, es gibt 2 große Anbieter bis jetzt, das ist Kalshi und das ist Polymarket. Man könnte sagen, ich persönlich würde es so nennen, das sind Wettbörsen, wo man also auf verschiedenste Dinge wetten kann. Das wurde relativ populär in den USA zur Wahl von Trump gegen Harris. Und da hat man an den Wettbörsen auch gesehen, dass entgegen aller Umfragen, die gemacht wurden von Statistikern, die Wettbörsen deutlich höhere Wahrscheinlichkeiten für Trump eingerechnet haben als jedwede Straßenumfrage. Das kann ich mir auch damit begründen, dass natürlich hier gewettet wird mit Geld. Und so eine Wette mit Geld oder die mit Geld unterlegt ist, ist in meinen Augen immer mehr wert, als wenn ich jemand auf der Straße frage und der will mir vielleicht keine richtige Antwort geben oder ist schlecht drauf oder was auch immer. Und nach dieser Wahl Trump gegen Harris ist ein bisschen so, sind die Wettbörsen ins Hintertreffen geraten, haben dann Comeback gefeiert, indem sie Sportwetten angeboten haben. Und mittlerweile ist es ein Riesenboom. Also wir hatten über Venezuela gesprochen. Da hat allein jemand mit einer kurz vorher abgeschlossenen Wette, ich glaube $30.000 wurden investiert und dann $400.000 direkt realisiert mit der Ergreifung oder wurde gewettet, dass, ich glaube, es war, dass Maduro nicht mehr im Amt sein wird nach dem Wochenende. Also kurzum, das ist ein Megatrend, der sich aktuell entwickelt. Der, können wir auch mal später noch vertiefen, aktuell auch von Robinhood mit aufgegriffen wird. Also die wollen was machen. Es gibt verschiedene Hedgefonds, die damit rein wollen. Und ich würde sagen, gerade für Börsianer, auch wenn für mich jetzt dieses Wettgeschäft nicht interessant ist, dass ich da irgendwie wetten würde, das ist, finde ich, ein bisschen Geld beim Fenster rauswerfen, aber drauf zu schauen, als Ergänzung zu Analysen oder zu Einschätzungen da noch was ableiten zu können, wie vielleicht was ausgeht, also eine wichtige Wahl oder sonst ein Event. Ich denke, das wird in den nächsten Jahren noch viel größer, noch viel wichtiger werden. Deswegen wollte ich es jetzt mal mitbringen, zum einen für die eigene Analyse als Quelle, weil ich schaue da viel auf Polymarket, zum anderen aber auch als kommender Megatrend. Also wir haben aktuell ein Handelsvolumen von $3 Milliarden pro Woche auf diesen Wettbörsen. Wir hatten vor 1,5 Jahren vielleicht ein Handelsvolumen von $20 Millionen, stark wachsend. Und das wird natürlich perspektivisch, und das können wir auch nochmal auslagern in zusätzlichen Folgen, ob da Robin Hood oder andere dann entsprechend profitieren werden. Also deswegen habe ich es einfach mal mitgebracht als Info, aber auch um eure Meinung zu hören. Schaut ihr schon auf diese Prediction Markets und seht ihr da Potenzial oder eher Zocker für Leute, die es wissen wollen?
Ich würde jetzt gerne schon eine Wette darauf abgeben über Prediction Markets, dass dein kleiner Versprecher Robin Markets, dass das der Name wird, wie sie es dann bei sich einführen, Robin Hood.
Ja, das könnten wir.
Ich glaube dir, aber die Quote wäre vielleicht nicht so gut. Und es, ja, okay, zündet nicht so richtig der Gag.
Doch, aber müsstest du direkt mal bei Prediction Market fragen, ob man das machen kann. Also ja, bei sich auf der Plattform registrieren. Ist ja, glaube ich, keiner von uns oder ist einer von euch schon da irgendwo registriert?
Doch. Also ich kann mich ja jetzt outen. Ich war das mit den $30.000. Ich hatte leider nicht mehr. Mein Dispo hat nicht mehr.
Ah, auf Venezuela, ja.
Ja, genau.
Glückwunsch. Man muss aber sagen, Timo hat jede Woche draufgesetzt. Also du bist 3 Millionen im Minus.
Ja, genau. Ja. Genau, der Konsumkredit ist da schon ziemlich ausgereizt. Nein, war natürlich Spürkes. Lars, Prediction Markets.
Ja, also ich bin immer wieder erstaunt, wie groß allein der Markt für Sportwetten in den USA, 120 Milliarden. Und man sieht ja auch bei uns, wenn man regelmäßig Sport guckt, wie viele Wettanbieter offensichtlich happy sind, in so einen Markt reinzugehen. Das spricht für exorbitante Margen. Die Margen werden ja vielleicht noch vergleichbar mit, sagen wir mal, Kryptowetten sein. Das ist natürlich hochattraktiv. Und es ist so ein bisschen auch, ja, also Wetten lief immer schon. Das ist ja nun nichts Neues. Und dass du jetzt auf alles wetten kannst und dass du vor allen Dingen auf Knopfdruck das machen kannst. Ich hoffe, das wird nicht mit Geldanlage verwechselt. Ich glaube aber fairerweise auch, dass das ein Markt ist, der deutlich wachsen wird. Und auch deshalb ist sehr spannend zu sehen, wann werden die ersten investierbar sein. Momentan vielleicht über Robinhood, ist aber bei deren Umsatz jetzt ja auch noch überschaubar, ob die beiden großen Anbieter Polymarkets und wie heißt der, Kanchi? Ja, wann die an den Markt gehen. Also McKinsey glaubt, dass sich der Markt in den nächsten 5 Jahren mehr als verzehnfachen könnte. Regulierung in Deutschland ist sicherlich ein bisschen schwieriger, aber ich gehe davon aus, wenn du hier Sportwetten machen darfst, dann wird das andere auch funktionieren. Ob ich das jetzt gut oder sinnvoll finde, wie gesagt, wenn man es nicht mit, ich bin immer dafür, für Freiheit in der Entscheidung, solange man das nicht mit Geldanlage verwechselt. Und eins, das muss man einfach dazu sagen, und die 30.000-Dollar-Wette war vermutlich das Beispiel dafür. Ich meine, es ist, wenn du alles einreichen kannst, ist das ja Insider-Trading. Dem ist ja Tür und Tor geöffnet. Es muss ja irgendjemand gewesen sein, keine Ahnung, der beim Aufbau dieses Modells von Maduros Villa mitgeholfen hat oder der bei irgendwelchen Spezialeinheiten der Feuerwehr oder sonst irgendwie. Die Summe ist viel zu klein für irgendeinen Trump-Angehörigen. Und wer will sowas kontrollieren? Und wahrscheinlich ist das auch noch nicht mal regulierbar in dem Sinne. Ich befürchte, es wird kommen. Und ich befürchte, dass es ist halt so ein Ding, was du eben schnell nebenbei machen kannst, wetten. Deswegen hoffe ich auch, dass es Regulierung gibt, weil das natürlich ich glaube, Scott Galloway hat gesagt, das wird der Untergang des Abendlandes oder der amerikanischen Gesellschaft. Er übertreibt natürlich gerne ein bisschen oder malt ein bisschen sehr schwarz, aber er ist da äußerst skeptisch, was das für die Gesellschaft bedeuten könnte.
Gut, machen wir da einen Haken dran und lass uns mal rüber zu ASML. Die Frage kam von Thomas. Liebe Grüße an dich. Und ja, ASML, jetzt noch kaufen. Ich würde sagen, nein.
Nein. Also ich mach's mal kurz. Ich würde auch sagen, also ich hatte zuletzt zugekauft, ja, da habe ich es, im Juli, da waren wir bei 576 Euro. Wir hatten da auch mal drüber gesprochen, ASML, da wollte keiner die Aktie, sie ist gefallen, weil Unsicherheit, Geopolitik, Exportbeschränkungen, China, Malus und. Und Timo, aber du kannst gleich natürlich für dich sprechen, ich glaube, du warst da auch positiv, also ich war positiv gestimmt. Ich habe gesagt, diese Maschinen, die kompliziertesten der Welt, das baust du nicht einfach so nach, da gehst du auch nicht einfach zu einem Start-up und dann hast du eine Maschine, die nicht richtig funktioniert. Und jetzt ist halt bei ASML auch wieder richtig Fantasie mit drin, weil TSMC gerade durch die neuen Chips, also Jensen Huang von Nvidia hat ja auch auf der Consumer Electronics Show gesagt, die Vera Rubin Chips, die neuen, brutale Nachfrage und alle wollen die haben. Das heißt, neuer Investitionszyklus, neue Chips, da braucht TSMC wahrscheinlich auch wieder neue Maschinen oder Abläufe zumindest dazwischen, wo man einkauft. Und dann die Chinesen kaufen weiterhin Maschinen, zwar nicht die ganz neuen, die sie nicht dürfen, aber wohl mehr als erwartet laut einem neuen Research-Bericht von den etwas schlechteren, die du jetzt in der Automobilindustrie einsetzt, jetzt nicht unbedingt für KI-Training und Modelle. Also von daher und natürlich bei DRAM, die Preise explodieren, auch da könnten neue Kunden jetzt kommen oder verstärkt investieren. Also ich sag mal so, für alle, die einen Überblick wollen über die Chancen, die sollten mal bei uns in der App schauen von Donnerstag, ein Posting vom Kollegen Armin Brack. Der hat da mal diesen neuen Research-Bericht schön aufgedröselt und reingepackt. Aber was mich angeht, ich bin positiv für ASML gestimmt, haben jetzt jüngsten Allzeithoch erreicht, aber mir wäre der Wert jetzt aktuell zu teuer. Also ich spreche jetzt aber mal durch die Brille des langfristigen Investors. Ich kaufe sowas, wenn ich den Wert gut finde, wenn wir wirklich eine starke Korrektur haben, einen Rücksetzer. Aktuell wäre er mir wirklich, ist ein bisschen übertrieben teuer, ist auch sehr, sehr gut gelaufen.
Darf ich nochmal ganz kurz, Lars? Also ich bin ja auch investiert in der Position, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, deswegen, also Sebastian, ich habe dir zugehört. Das war keine Unaufmerksamkeit. Also,
nein, alles gut.
Ich bin jetzt 64% vorne. Ich kann jetzt gerade versucht, in meiner Transaktionsliste mal zu eruieren, wann habe ich denn überhaupt angefangen, da zu kaufen? Also war ich schon 2024 da drin oder bin ich 2025 da erstmals rein? Warte mal, nee, ich glaube, ich war schon 24 drin. Also so oder so. Das ist jetzt, sagen wir mal, eine Haltedauer von irgendwie 1,5 Jahren, also maximal, wirklich maximal 2 Jahre. Und jetzt 64% vorne. Also ich überlege eher, weil ASML auch so ein Wert ist, der dazu neigt, Übertreibung nach oben als auch nach unten auszubilden. Sie haben eigentlich gesagt, ja, also so dolle werden wir in diesem Jahr nicht wachsen. Also das war zumindest der Outlook. Also ich würde immer so eine Grundposition einfach mal mitlaufen lassen, aber ich würde Ich neige tatsächlich dazu, ein kleines bisschen Gewinn abzuschöpfen. Nicht groß oder so, also vielleicht mal 25% von dieser Position zu verkaufen, ein bisschen Gewinn abzusichern und den Rest halt irgendwie weiterlaufen zu lassen. Und ja, ich sehe es genau wie du, Sebastian. Also jede Phase der größeren Schwäche ist halt bei ASML die Zeit zum Kaufen. Und ehrlicherweise, ASML ist immer ein Wert, der wird auch wieder mal 40% oder 50% korrigieren. Einfach wegen einem Schweinezyklus und dann liefern die so wenig Maschinen aus, sodass du da halt insgesamt ja eine sehr hohe Volatilität auch in den Quartalsbericht der Erstattungen mit drin haben wirst. Und das macht den Wert zu so einer extremen Ping-Pong-Aktie einfach. Und ich glaube, jetzt ist halt so ein Ping in Richtung Norden. Das kann ohne Zweifel weitergehen. Ich habe mich jetzt nicht charttechnisch intensiver mit dem Wert auseinandergesetzt. Aber ich glaube, ich habe im letzten Jahr, Anfang des Jahres, ein Video gemacht bei Investflow. Daniel Wassmer, liebe Grüße an dieser Stelle. Da habe ich gesagt, also wenn die ASML über 800 Euro geht, weil das war, glaube ich, ein wichtiger Widerstand, wenn die ASML über 800 Euro geht, ist auch ein neues Allzeithoch drin. Und ja, schön, dass sich das jetzt so bewahrheitet hat.
Ja, damit das nicht als Verkaufsempfehlung missinterpretiert wird. Und wenn ich mir den Chart anschaue, kann ich mir problemlos vorstellen, dass ASML noch in Richtung 1200, vielleicht sogar 1300 US-Dollar steigt, weil der Check-Sektor gerade wieder ziemlich hot ist. Aber die Frage war, jetzt noch kaufen. Und dann müsste man ein bisschen kritisch die Nachfrage stellen, was war denn vor 3 Monaten verkehrt? Es ist jetzt Zufall, dass auch das, dieses Thema habe ich ja gar nicht mitgebracht, aber ich erwähne es nun mal, dass ich am 18.09., ich habe gerade nochmal nachgeguckt, habe ich 3 charttechnische Kaufchancen bei mir im Kanal vorgestellt und eine davon war ASML. Das war sogar die, die für mich am klarsten war, vor 3 Monaten bei 743 Euro. Das war ja charttechnisch ein sehr schöner Ausbruch, ein kleiner Rücklauf und jetzt stehen wir halt ein paar hundert Euro höher, 1062 allein heute, 4,86% im Plus, das sieht schon ziemlich bullisch aus. Nachteilig ist, dass das Ding innerhalb von 2 Tagen so eine Bewegung gemacht hat und da konnte ich nicht. Ich konnte da nicht, ich war im Flieger, ich habe diesen Trade, der wäre es dann geworden, also gar nicht mitgemacht. Ich hoffe, von denjenigen, die das Video gesehen haben, konnten das vielleicht einige umsetzen. Also, kurzum, die beste Zeit, um die Aktie zu kaufen, liegt klar in der Vergangenheit. Sie ist jetzt auch so teuer wie seit fast 36 Monaten nicht mehr. Also, das liegt nicht nur am Kurs, sondern es liegt auch an den Gewinnen. Die sind halt weniger schnell gestiegen als der Kurs. Unter dem Aspekt, wer drin ist, ja, der freut sich, wenn es jetzt noch ein bisschen weiter steigt. Aber für langfristige Käufe sollte man eher Korrekturen nutzen als solche offensichtlichen und sehr schönen Allzeithochs.
Da noch Mini-Ergänzung, wer Thema 1 angehört hat und bis jetzt dabei geblieben ist, genau das wird der Grund sein, auch wieder für eine Korrektur bei ASML. Also gerade Geopolitik, Aufteilung der Welt in Blöcke und verschiedene Machtbereiche, das wird ASML wieder mit Exportbeschränkungen in die oder jene Region treffen und dann haben wir die Aktie wieder 20% billiger.
Und das bringt uns jetzt zu der Frage bei Spotify. Könnte Spotify jetzt eventuell, die haben ja einiges korrigiert, könnte das halt ein Wert sein, den man sich jetzt einfach mal auf die Watchlist oder vielleicht sogar ins Depot reinpacken sollte. Lars, du bist aber, glaube ich, nicht so bullisch für die, ne?
So, soll ich anfangen?
Ja, gerne.
Also, ich bin, mir hat die Spotify, wenn man so bullisch ist, wie ich, und bis jetzt fühle ich mich einigermaßen bestätigt durch den Jahresauftakt, dann sucht man natürlich auch hin und wieder mal nach Werten, wo man gerade, wenn man auch gerne spekuliert, sucht man mal nach Werten, wo man sagt, ja, wo finde ich denn vielleicht mal die ein oder andere Position, wo ich eher auf fallende Kurse setzen würde? Und da ist mir das bei Spotify relativ leicht gefallen, weil ich schau dir mal den Vergleich Spotify Netflix an. Wissen wir, ist nicht genau das Gleiche, aber es ist eine Streaming-Plattform. Wenn man den Vergleich heranzieht, ist entweder Netflix zu billig oder Spotify zu teuer. Und ich wäre eher bei Spotify zu teuer, weil sie schlicht und einfach nicht die gleiche Kontrolle wie andere Streaming-Unternehmen. Ja, sie zahlen 70-75% ihrer gesamten Umsätze zahlen sie an die Plattenlabels und die Künstler, mit denen sie Direktverträge haben. Und das ist festgelegt, das ist nicht verhandelbar, weil es natürlich auch noch Konkurrenz gibt. Ja, wenn die sagen, nee, Freunde, das machen wir nicht mehr, wir zahlen euch deutlich weniger, ja, dann müssten dann Universal und Sony und Warner sagen, ja, okay, das klingt fair, das wird nicht passieren. Da ist quasi keine Verhandlungsmacht. Und dementsprechend glaube ich, dass die, wenn ich mir die Marge anschaue, die deshalb gestiegen ist, weil Spotify knallhart, glaube ich, in den letzten 12 Monaten 2-mal den Preis erhöht hat. Ich glaube aber nicht, dass diese Preiselastizität so groß ist, denn so, so viel besser ist das Produkt nicht, wenn ich, ob ich es jetzt kostenlos höre oder ob ich bezahle. Und in anderen Fällen ist es gar nicht möglich, ja. Warum müssen Sie es überhaupt eine kostenlose Variante machen? Ja, weil es eben kostenlose Konkurrenz gibt. Also muss man die Leute erstmal auf die Plattform bekommen, um sie dann mit ihrer Werbung beschallen. Ich finde das gesamte Konzept einfach ein gutes Stück schwächer als bei vielen anderen. Und deswegen ist die, fehlt bei mir, ich brauche keine Fantasie, um mir vorzustellen, dass das Unternehmen nur noch halb so hoch bewertet ist wie aktuell. Oder halb so viel wert, muss man das so sagen.
Also,
ja, ich weiß, Bayern 9 Euro. Komm, hau raus.
50, also die sind jetzt 97 Milliarden wert, 50 Milliarden. Okay, also das fiese 200, schlechter Kopfrechner, 280 Dollar.
Ja.
Siehst du da? Okay, wow. Ja, ich würde mich freuen, wenn du recht behältst, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, ich bin nicht investiert und ich hätte sie gerne zu genau so einem Wert, weil ich finde auch, Spotify war immer viel zu teuer, ist einfach viel, viel, viel zu hoch gelaufen. Aber ich finde das Unternehmen und das Konzept ehrlicherweise überragend. Also ich bin ehrlicherweise hellauf begeistert, was die aus ihrem Ökosystem machen. Also ich bin mal gespannt, also da wollte ich noch rückfragen, Lars, wen siehst du denn da, wer ein ähnlich gutes Ökosystem aufgebaut hat in kostenlos? Also wer macht das?
Ich gehe also von der Abwicklung her keiner. Da frage ich jetzt einfach aus dem eigenen Familienkreis, höre ich auch raus, weil ich habe ganz lange Zeit einfach, weil es bei Prime mit drin war, Amazon Music, und weil es den Kurt Krömer Podcast ja dann da noch mit, wie heißt der, Krömer Deluxe, egal. Also Amazon Music ist schlechter als Spotify, eindeutig. Aber es ist halt kostenlos. Das heißt, es gibt für mich keine bessere kostenlose Variante. Aber wenn es nichts kostet, dann sind vielleicht auch die Ansprüche ein bisschen niedriger. Und ich finde dafür, dass ich bei Spotify bezahle im Monat, ja, vergessen wir mal nicht, die Großen haben trotzdem ihr Product Placement bei den Podcasts. Ich muss mir das trotzdem alles immer mit anhören, die Werbung. Ich kann das nicht rausnehmen. So ähnlich wie bei uns bei YouTube. Für das, was zwischendurch kommt, können wir nichts. Das, was wir selber, wenn wir es denn machen würden, die Upsells, da kann sich keiner gegen wehren. Und das ist ja bei Spotify auch so. Also kurzum, es gibt keinen besseren, aber ich finde, der Moat ist nicht so besonders groß. Und mir fehlt für die Bewertung die Fantasie, und das müssten sie dann, dass sie jährlich 20-30% steigern, ihren Umsatz. Und dafür fehlt mir die Fantasie.
Also ich habe die Fantasie. Also ich glaube, dass also das Ticketgeschäft, also das Konzertgeschäft, die spielen ja nicht nur die Podcasts und die Musik und so weiter ab. Die sorgen ja schon für, die machen dir neue Vorschläge für deine Musik. Ich habe mir ganz viel neues Zeug durch die entdeckt, also aus der Kundensicht jetzt gesprochen. Aber das ist auch, das kann man mir natürlich vorwerfen, dass hier, ja, du siehst das ja gar nicht aus Investorensicht. Aber bei Content-Plattformen, da musst du doch die Nutzerperspektive einnehmen, um zu beurteilen, ist das etwas, wo die Leute fortwährend immer wieder gerne draufgehen, dort Zeit verbringen und das Produkt nutzen. Das ist die wichtigste Frage, wenn man Content, Plattformen und deren Ökosystem beurteilen will. Und da ich weder von Apple Music oder Apple Podcasts noch von Amazon Music und so weiter angetan bin und auch ehrlicherweise noch nichts vergleichbar Gutes wie Spotify gesehen habe, bin ich der Auffassung, dass Spotify gut funktioniert, weil sie es auch am cleversten machen. Also sie sorgen dafür mit zusätzlichen Vorschlägen etc., die da reinkommen, dass du dich dort potenziell mehr aufhältst. Dann kommen sie mit den Ticketverkäufen, also sie schlagen mir Künstler vor, die jetzt bald irgendwie in München sind und die mich potenziell interessieren könnten. Das finde ich zumindest mal interessant. Ich habe jetzt auch noch kein Ticket darüber gebucht, aber ich finde den Schritt, den finde ich jetzt nicht so, also das ist jetzt nicht so weit weg, dass das vielleicht mal passiert. Und das dritte ist, jetzt, okay, Bewegtbild, da bin ich gespannt, ob das funktioniert, aber du kannst dir jetzt mittlerweile halt auch die Musikvideos anschauen. Eigentlich müsste ich höchstwahrscheinlich auch meine Interviews jetzt irgendwann mal bald anfangen, bei Spotify hochzuladen, weil da vielleicht jetzt dadurch, dass nicht alle auf YouTube sind oder vielleicht YouTube von vielen auch als sehr krawallige Plattform wahrgenommen wird, so vom Nutzerverhalten, dass eventuell dann man zusätzlich dadurch, dass sie Bewegtbild jetzt auch anbieten, dann also auch zum Beispiel, wir könnten auch darüber nachdenken, wir nehmen ja hier auf, unseren Podcast hier als Bewegtbild auch mit hochzuladen, dann haben die Leute nicht nur Gesichter, sondern wir auf YouTube können uns dabei zuschauen, wie wir wild grimassieren, wenn Sebastian ja, aber, was sagt.
Also es ist keine schlechte Plattform, aber da wird ja jeder sagen, ja, also das ist ja dann einfach den YouTube-Effekt. Es gibt viel, viel mehr, die jetzt auf YouTube Podcast hochladen, als andere, die sagen, naja, dann gehen wir mal mit unserem YouTube-Bewegtbild jetzt auch zu Spotify. Und was mir einfach fehlt, ist, Sie sind eigentlich immer noch in dieser Wachstumsphase, in der Sie auch sehr viel investieren. Und das sollte man vom Wachstumsunternehmen auch erwarten. Aber ich glaube, die Marge ist einstellig. Also
ja.
Mir fehlt der Proof of Concept. Ich glaube nicht, dass das Produkt schlecht ist. Ich finde, es sind nur so viele Vorschusslorbeeren drin, dass ein paar Monate der enttäuschenden Ergebnisse, also bei Spotify ist eins der Unternehmen und ja, wir werden es bald wissen, bei denen die wirklich bei Quartalszahlen sehr wichtig ist, dass sie liefern. Und wenn sie liefern, dann werden sie sicherlich auch steigen. Aber denn mit 100 Milliarden bist du ja heute, da sagt ja jeder, das ist ja allein schon Verzehnfachung, um mal zu anderen Plattformen aufzuholen. So gesehen ist es ja kein Riesenunternehmen.
Ja, ist es nicht. Genau, und du hast vollkommen recht. Also klar, die haben weniger Verhandlungsmacht gegenüber den Plattenfirmen. Du kannst halt einer Beyoncé oder einer Taylor Swift nicht einfach sagen, ja, Moment, dann ist uns egal, ob du nicht mehr bei uns bist, sondern wir zahlen jetzt weniger. Das ist bei Netflix wahrscheinlich anders. Die haben eine größere Verhandlungsmacht gegenüber den Filmproduzenten. Gebe ich dir vollkommen recht. Und ich würde mich extremst freuen, wenn du auch mit deiner Kursprognose recht behältst, habe ich ja vorhin schon gesagt, weil dann stehe ich Gewehr bei Fuß, also dann spätestens da landet Spotify bei mir im Portfolio.
Und wenn sie so auf dem Boden sind, dann können wir auch mit denen verhandeln.
Ja.
Dann sagen sie, wir gehen sonst runter von der Plattform, Freunde. Und wenn sie sagen, oh nee,
und die so,
nein, nicht noch mehr Ärger im Haus.
Ja, genau. Jetzt erst den Stress mit Taylor Swift und jetzt kommt auch noch Lars Eriksen.
Oh nein, by the dip, hallo. Ich teile doch diesen riesen Coup. Joe Rogan ist ein Witz dagegen, was wir da bekommen.
Ja, gut, jetzt haben wir Sebastian ein bisschen ausgeschlossen.
Das war gut, weil ich lausche euch. Ich sitze da zwischen den Stühlen. Ich schaue mir Spotify nur an, wenn ihr mich zwingt. Also ich habe die Aktie wirklich nie auf dem Radar. Das liegt aber auch daran, ich nehme mal kurz die Aktionärsperspektive ein. Also Spotify deutlich günstiger geworden in den letzten Monaten. Was die Marge angeht, das ist auch so ein Trigger für mich. Für einen Tech-Konzern eine Marge von aktuell 14% durch Preiserhöhungen. Netflix hat 35, 36. Also ich bin da, deswegen brauche ich nicht lange ausführen. Ich habe mir dann Netflix mal im Vergleich angeschaut, fand die Netflix deutlich spannender als die Spotify. Und ich sehe halt, du hast halt Apple Music, du hast Prime, du hast YouTube. Also dieses Podcast-Geschäft kann auch einer von den Großen als Mitnahmegeschäft einfach machen, um Kunden zu generieren und sagen, ist mir egal, ob ich da was mit verdiene, ist mir egal, ob Taylor Swift eine Million mehr will. Komm, wir machen das, weil wir verdienen anderswo Geld. Also nicht so ein Spotify-Fan. Ja. Aus User-Perspektive muss ich sagen, ich bin Kunde seit 13, 14 Jahren, aber ich bin mittlerweile schon etwas sauer und das ist erst vor kurzem passiert. Ich habe mir auf Spotify den Greta Thunberg-Podcast angehört von der SZ. Und ich fand ihn richtig gut gemacht, aber du kriegst ein, zwei Folgen und dann musst du auf Spotify raus zur SZ, musst ein Probeabo machen für 1 Euro, also keine Frage, wenig Geld, aber wenn ich jetzt schon die 14, 15 Euro da bezahle und dann einen Podcast finde, den ich richtig gut finde, weil er mich einfach mal interessiert und dann muss ich raus und muss woanders noch mehr bezahlen, dann frage ich mich schon langsam, okay, warum bezahle ich dann noch Spotify, dann kann ich auch, also gehe ich dann zu einer anderen Plattform, weil ich muss echt sagen, für Musik nutze ich Spotify immer weniger. Ich bin halt mittlerweile in einem Podcast-Alter und das ist das, wo ich finde, da verbrennst du auch wirklich die User, weil es ist jetzt auch nicht 5 Euro im Monat, sondern Wenn ich dann nicht alles bekomme an Content, dann frage ich mich auch, okay, warum muss ich jetzt woanders hin?
Ja, okay, das ist ein
valider Ich kann die Entscheidung Punkt. Verstehen von Spotify. Und ich
aber
kann
die Retention, du hast gerade schön 13, 14 Jahre, also die Retention-Rate scheint...
Ja, du kündigst das halt auch nicht. Sein, ne? Bist halt, weißt du, ich habe da mein Zeug, es ist Faulheit, ich brauche jetzt auch nicht Amazon Music, es ist alles einfach zu machen, aber wenn es einmal mitläuft, und früher waren es halt 7, 8, 9 Euro, ich weiß nicht, was jetzt 13, 14, läuft halt mit, also ich bin dann schon treu bei sowas.
Aber das ist jetzt halt 1-200 Euro irgend sowas, ich weiß es nicht. Also ich weiß es gar nicht, sind die so teuer geworden?
Ja, ich glaube, ich habe aber auch ein Abo mit 3 Zugängen, weil ich bezahle irgendwie für alle mit hier, Friends and Family. Also das ist aber ein hausgemachtes Problem von mir.
Okay.
Okay, cool. Dann haben wir alles abgearbeitet. Mein Gott. Also wir haben es noch in der vorgegebenen Zeit geschafft. Über 80 Minuten wollen wir ja nie. Also, ja, ich weiß, 80 Minuten sind eigentlich auch lang, aber ich glaube, hier hat echt viel drin gesteckt. Wir mussten das erste Thema halt auch ein bisschen länger machen, glaube ich, um das halt gebührend auch zu würdigen. Ja, aber Lars, Sebastian, vielen, vielen Dank an euch. Ich freue mich auf die nächste Woche und auch liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch ganz herzlichen Dank an euch und schreibt mal rein in die Kommentare, über welche Plattform ihr uns jetzt gerade hier gehört habt und wie ihr zu Spotify, aber natürlich auch zu den anderen Aktien, die wir behandelt haben, steht. Liebe Grüße und einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis dann.
Nur der HSV. Macht's gut. Bye, bye.
Pfui.